Unser Predigtext steht Matthäus 24. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Sehet zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich wider das andere und werden sein teure Zeit und Erdbeben hin und her. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das ist ein ganz großes Bild, die Wehen als die Geburtsstunde der neuen Welt Gottes. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele der Anfechtung erliegen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil der Unglaube wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Herr, gib uns immer diesen großen Weitblick auf deine neue Welt. Amen. Jedes Jahr werde ich von der Adventszeit überrumpelt. Man ist noch ganz beschäftigt mit allen anderen Gedanken und dann steckt man schon die Kerzen hin und die Tannenzweige und hat liebliche Gedanken, singt miteinander die schönen Lieder. Es geht immer ganz plötzlich. Kaum hat man Totensonntag, Ewigkeitssonntag gehabt, erster Advent, heute zweiter Advent und mit Riesenschritten hinein in die schöne weihnächtliche Festzeit. Da möchte uns unser Herr immer wieder helfen, dass wir zur Freude kommen. Und all diese Verse, die wir eben gehört haben, sind Hilfen, um fröhlich zu werden. Manche sagen, die Bibel, die macht da ein merkwürdiges Bild vor unseren Augen groß. Und da erschrickt man ja, was da uns hingemalt und prophezeit wird. Nein, nein, nein. Das ist nicht die Bibel, die das malt, sondern dieses grauenvolle Bild malen Menschen. Nehmen Sie mal eine Zeitung zur Hand und blättern Sie durch von der ersten bis zur letzten Seite. Das sind doch die Geschehnisse unserer Tage, dass dort in der Türkei Menschen obdachlos vom Erdbeben hocken. Und dann gehen sie weiter von unseren Tagen zurück in die Weltgeschichte hinein. Und dann kommen all diese furchtbaren Bilder noch einmal bewusst vor unser Auge, was in dieser Welt gelitten wurde. Es sind ja Menschen, die etwas davon verstehen, die gesagt haben, gerade unser Jahrhundert hat sich als ein besonders blutiges Jahrhundert gezeigt. Wenn man an die grausamen, völlig unbegreiflichen Völkervernichtungen denkt, an diese brutalen Kriegsgeschehen dieses Jahrhunderts, dann weiß man, nicht Jesus malt schwarz in schwarz, sondern Jesus redet von unserer Welt heute, von unserer Welt. Und er sagt, dass diese Welt nicht an sich selber zerbricht, sondern dass am Ende der Tage er kommt als der Herr dieser Welt und eine neue Welt schafft. Diese Welt steht fest in seiner Hand. Ich möchte drei Dinge von diesem Gedanken ausgehend Ihnen heute an diesem zweiten Adventssonntag sagen. Das macht uns frei von allen Trugbildern. Es herrscht heute selbst in unseren Köpfen eine Modemeinung, die vor etwa 200 Jahren ausgedacht und ausgeheckt wurde. Das ist der Glaube an den Fortschritt der Menschheit. Das hat sich bei den Philosophen eine große und eindrucksvolle Form gegeben. Sie wissen, wie der Marxismus, der heute mit seinen Gedanken die ganze Welt überflutet, diesen Fortschrittsglauben ausgebaut hat, wie das bei unseren jungen Leuten ganz feststeht, dass in ihrer Generation die neue, vollkommene, fehlerlose, paradiesische Welt hergestellt werden kann. Und wir wollen unseren jungen Menschen nicht jeden Optimismus zerstören. Das wäre ja merkwürdig, wenn wir die Miesmacher wären und ihnen sagen würden, ja nun hängt nur eure Erwartungen etwas tiefer. Wir freuen uns ja, wenn junge Leute noch Hoffnungen haben für diese Welt. Aber wovor wir junge Leute bewahren müssen, wovor wir selbst bewahrt werden müssen, das sind die schrecklichen Enttäuschungen. Die Älteren unter ihnen haben es noch miterlebt in ihrer Jugend, als ein ganzer Idealismus einer Jugendbewegung im Trommelfeuer des Ersten Weltkrieges zerbrach. Der Glaube, an den man sein Herz hängte, war der scheußlichen Situation, der man sich stellen musste, nicht gewachsen. Und wir können uns hinhängen an wunderbare Bilder, wie mein Leben wächst und sich entfaltet und wie schön unser Familienleben wird und was ich alles noch tun und leisten darf. Aber da hinten, da sind die Kassettenrekorder angeschlossen und da geht nachher das Tonband an die Krankenbetten hin. Und dann sagen die Leute, wie ist denn das mit den Bildern? Ich habe ja auch gedacht, das wird noch einmal besser und ich könnte noch einmal aus dem Haus und ich kriege wieder die alte Kraft und dann kriegt man sie nicht mehr. Und Jesus sagt, hängt euch doch nicht an Trugbilder hin. Die Jünger kamen und sagten zu Jesus, schau mal die Architektur des Tempels an. Es ist schön, dass Jünger auch ein Auge für die Schönheiten dieser Welt haben. Der salomonische Tempel war ja zerstört und es war der Tempel des Herodes, den sie damals bestaunten. Ein ganz einmaliges Wunderwerk, wo noch die Dachrinnen goldbeschlagen waren. Da hat man weit über die Grenzen Israels von diesem Bauwerk reden müssen. Und dann stehen sie davor und sagen, das ist doch etwas, was Menschen in dieser Welt fertigbringen. Und Jesus sieht das. Und auch er freut sich an dem Schönen dieser Welt. Und doch schiebt er es in diesem Augenblick weg und sagt, ist euer Glaube tiefer gegründet, dass wenn das alles zerbricht, ihr dennoch fröhlich sein könnt? Geht ihr Glaube tiefer? Ich habe in den letzten Jahren manchmal mit Geschäftsleuten reden müssen, denen in kurzer Zeit ein blühendes Geschäft in der sogenannten Talsohle zerbrochen ist. Es ist schwer, wenn man seine ganze Lebenskraft über Jahrzehnte hineingestellt hat in eine große Aufgabe und alles zerbricht. Und da redet Jesus von dem. Und er redet ganz alltäglich und selbstverständlich von Kriegen und von Kriegsgeschrei, von Leiden, von Erdbeben, von Katastrophen. Da redet er davon, dass die Teuerung bleibt. Ich verstehe nicht viel von Volkswirtschaft, aber wir haben ja ein großes Vertrauen in die Wissenschaft und das will in meinen Kopf einfach nicht hinein, dass all die gelehrten Leute dieser ganzen Welt und die hochbegabten Politiker seit Jesus in den 2000 Jahren nicht fertiggebracht haben, dass das nimmer passt, die teure Zeit. Dass selbst in unserer Zeit der weltweiten Zusammenschlüsse die Geldentwertung und die Teuerung fortwährend weitergehen. Jesus sagt, regt euch doch nicht auf. Das müsst ihr doch wissen. Das ist doch nicht der Grund. Er gibt uns in diesen Adventstagen einen viel, viel tieferen Grund. Ich kann es mir heute nicht ersparen, wenn ich zu Ihnen über diesen Abschnitt predige, Sie mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass in den letzten Jahrzehnten, gerade in unseren evangelischen Gemeinden, eine ganz große Zerstörung der Ewigkeitshoffnung und der Wiederkunftshoffnung Jesu betrieben wurde. Es war einer der größten Theologen unseres Jahrhunderts, der einen Satz gesagt hat, der bis in die Bibelstunden hinein nachgebetet wurde: Man könne nicht an die Wiederkunft Jesu glauben und gleichzeitig elektrisches Licht benutzen. Wer solche verhängnisvolle Gedanken ausstreut, muss sich nicht wundern, wenn unser Glaube abstirbt. Die Hoffnung auf den wiederkommenden Jesus ist gerade die Freude der Gemeinde. Und wer durch die Nöte dieser Welt hindurch muss, und ich denke, Sie sind heute Morgen hergekommen, weil so viele Lasten auf Ihnen liegen, und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass die weggenommen werden. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie verschont bleiben. Das hat auch Jesus Ihnen nie versprochen. Und dass die Krankheit nicht an Ihre Türe kommt und dass Sie immer gesund würden. Sondern er hat Ihnen versprochen, dass am Ende der Zeit er da sein wird und dass Sie zu ihm kommen dürfen. Und dass er die Leiden dieser Welt beendet. Da spricht er, der heilige Gott, mit einem nüchternen Realismus davon, dass in dieser Welt Berge weichen und Hügel fallen können, dass die Erschütterungen so stark sind, dass alles, was uns fest erscheint, morgen nicht mehr gilt. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens kann nicht hinfallen und darauf kann man sich verlassen. Das war mein erster Punkt, den ich Ihnen wichtig machen wollte. Er macht uns frei von Trugbildern, von Illusionen. Das zweite, er macht uns kritisch. Wir haben schon öfter darüber nachgedacht, was dieses Wort kritisch in unserer modernen Zeit bedeutet, wo jeder in dieser abwartenden Kritik dem anderen gegenübersteht. Und oft ist Kritik eigentlich nur ein Ausdruck dafür, für den anderen fertig machen. Das meinen wir nicht. Aber es tut sehr wohl Not, dass man mit überlegter Intelligenz in seinem Leben prüft und abwägt, wem man vertraut. Da sagen viele, ach, es ist gar nicht so wichtig, an was man glaubt. Hauptsache, dass man glaubt. Und ist das so? Jesus ist ganz anderer Meinung. Und Jesus hat seine Gemeinde darauf vorbereitet, dass es eine riesengroße Verwirrung geben wird. Wir sollten als evangelische Christen, die sich mit der Bibel beschäftigen, ungeniert davon reden, dass diese Not auch mitten in unserer Gemeinde sein kann, in unserer Kirche. Eine Verwirrung ohnegleichen, die davon herkommt, dass Menschen ihre Gedanken sagen. Der eine sagt, hier ist Christus, dort ist Christus. Der eine kommt mit der Lehre, der andere sagt, das musst du glauben, das musst du haben. Da haben manche schon zu mir gesagt, ja, sagen Sie doch auch, Sie sind doch auch überzeugt, dass Sie das allein Wahre haben und das allein Seligmachende. Oder nicht? Wie wollen Sie denn sagen, dass Ihr Glaube und Ihre Kirche richtig wäre? Was wir hier gepredigt haben, war nicht einmal, dass ich Ihnen hätte sagen können, gehen Sie in diese Kirche, dann werden Sie selig. Habe ich Ihnen nie gepredigt. Ich wäre ein Lügner gewesen, wenn ich Ihnen das gepredigt hätte. Ich habe Ihnen nie einen Glauben an eine Kirche gepredigt. Ich habe Ihnen nie den Glauben an einen Prediger gepredigt und an einen Propheten und an einen Kirchenlehrer. Was Jesus hier gesagt hat, es gibt nur eines, was durchhält durch die Zeiten, das ist die Ausrichtung an ihm, dem lebendigen Herrn Jesus. Und da wollen wir das in einer Offenheit ohnegleichen sagen, dass es für uns nicht die Gruppen und die Konfessionen und nicht die Lehrmeinungen sind, aber dass wir mit ganzem Nachdruck unseren Glauben gründen wollen auf diesen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns starb und der für uns auferstanden ist, dass hieran sich alles scheidet. Und wenn dann die anderen kommen und sagen, du müsstest mal in unsere Gemeinde hineinsehen und du müsstest mal sehen, wie das ist, wenn jener Prophet kommt und wenn der die Lehre hat und du müsstest mit uns die neuen Erkenntnisse haben, die uns der Heilige Geist anvertraut hat, dann bleib doch weg. Wir glauben doch nicht an Erkenntnisse und an Erfahrungen. Neulich hat mich einer gedrängt, in eine Sondergruppe zu kommen, und wie ich ihn fragte, er soll mir es doch darlegen, was sie dort hätten. Ich sagte, das müssen Sie einfach mal miterleben. Das ist wie ein Rausch, den man an sich vorüberziehen lassen muss. Jesus hat gesagt, lasst euch doch nicht verwirren, bleibt doch kritisch. Es ist doch nicht so, dass alles richtig ist. Es gibt eine Fülle von verwirrenden Meinungen, auch unter Christen. Es gibt Lehren, die ausgegeben werden, wo man nur entsetzt sein kann. Ich bin manchmal traurig, was schon in die Köpfe unserer jungen Kinder im Religionsunterricht an üblen Lehren hineingelehrt wird. Manchmal. Lasst euch nicht verführen, sagt Jesus. Das Einzige, was bleiben wird, ist der Glaube, der auf ihn schaut und der auf ihn vertraut. Dieser Glaube, der sich auf ihn gründet. Noch ein letztes möchte ich dazu sagen. Es waren drei Dinge bei dieser Adventsfreude. Ich sage noch einmal, dass Jesus uns durch dieses Wort Freude machen will. Gerade weil er uns frei macht von den Trugbildern. Weil er uns kritisch macht. Und das ist eine Ehre für uns, wenn wir uns kritisch mit den Zeitmeinungen beschäftigen und unseren Glauben begründen können. Aber das Letzte ist noch, er macht uns mutig. Das sagt Jesus, so wie wenn das ginge, erschreckt doch nicht. Wie wenn ich das steuern könnte. Der Schrecken kommt ja bei mir, wenn solche Katastrophen anfangen. Ich kann heute gut reden von der Kanzel, wenn mir es gut geht. Aber für die, die durch diese Nöte hindurchgehen, die durch Hunger gehen, die leiden müssen, war Jesus immer wichtig, dass der Glaube ganz auf dem Felsengrund, ganz unten gegründet ist. Und nicht bloß oben, so wie ein Wetterfahne sich vom Wind hin und her treiben lässt. Und dieser Felsengrund ist, dass ich einmal für mein Leben darüber Klarheit haben muss. Auf welcher Gewissheit lebe ich? Und es gibt nur einen Halt, wenn ich weiß, ich gehöre im Leben und im Sterben dem lebendigen Jesus Christus. Und diesen einfachen Satz kann man den Glauben zusammenfassen, der siegt. Und dann weiß man, ich kann heute dankbar die Gaben aus der Hand Gottes nehmen, essen und trinken und Freude und Freunde und Menschen und was mir so begegnet. Aber ich weiß, dass wenn das alles mir aus der Hand genommen wird, wenn mir Gesundheit weggenommen wird, ich weiß, dieses Wort gilt mir. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Jesu werden nicht vergehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und in diesem Glauben kann man frei leben, völlig frei. Es ist dann mir selbst immer groß, wenn ich das im Gespräch mit Christen erlebe, die schwer geprüft werden, wie plötzlich ihnen in dieser Not die Hand Jesu, die sie hält, viel, viel größer wird als alles, was sie bedrängt. Das ist ein Geheimnis, dass er so mit uns redet. Und dass in all dem, was uns umtreiben, ängstigen kann, wir doch nicht erschüttert werden, weil er mich hält und weil ich auf ihn schaue. Da steht da, dass in den letzten Tagen das so schlimm sein wird, dass die Liebe in vielen kalt wird. Und mit dieser Liebe ist doch dieses Liebesverhältnis mit Jesus gemeint. Dieser innige Umgang, da wird das Glaubensleben eine harte Pflicht. Vielleicht so wie einer sein Christentum noch mit sich herumschleppt, als ein Traditionsgut der Vergangenheit. Das hält doch nicht durch, sondern nur der Glaube, wo ich in der Liebe mit ihm verbunden bin. Wie ein glückliches Liebespaar durch die Welt zieht und wo der eine dem anderen in die Augen sieht, so ist unser Glaubensleben der innige Liebesumgang mit diesem Herrn Jesus. Und dann kann man durch das Tränental dieser Welt ziehen und doch fröhlich sein. Er ist doch da, der mich hält. Er ist doch da, der mich aufrichtet. Er ist doch da, der mich lieb hat. Dieses Evangelium wird gepredigt werden in der ganzen Welt zum Zeugnis über sie. Wir fragen uns ja immer wieder, ist das heute schon die Geburtsstunde der neuen Welt? Sind wir ganz nah dran? Wir beobachten mit Interesse und mit Wachsamkeit die Vorgänge im Nahen Osten. Wir haben schon öfter davon gesprochen, wie manche biblische Weissagung uns schon verständlicher wird, wie die Völker sich noch einmal gegen das Volk Gottes Israel auflehnen. Wir denken daran, dass das, was Jesus nach Lukas 21 gesagt hat, dass Israel zertreten wird und zerstreut sein wird, bis der Heiden Zeit erfüllt sei, gerade mit diesem Wort zusammenhängt, dass das Evangelium allen Völkern gepredigt wird. Warum unterstützen wir denn die Weltmission? Weil wir mithelfen wollen, dass Jesus bald kommen kann. Haben Sie Hoffnung für diese Welt? Jesus gibt dieser Welt keine Hoffnung mehr, als dass sie ausreift aufs Gericht Gottes hin. Wir wollen in Treue an dieser Welt dienen, dort, wo Gott uns Aufgaben gegeben hat. Aber gerade wir können unerschrocken dort stehen in unseren Verpflichtungen, weil wir wissen, es ist nicht umsonst, auch wenn diese Welt vergeht. Auch wenn in dieser Welt Ungerechtigkeit und die Lüge triumphiert. Es ist nicht umsonst, weil am Ende der Herr kommt. Und weil er diese Welt nicht loslässt und weil wir in all unserer Arbeit auf ihn ausgerichtet leben und wirken dürfen. Heute, wo er uns noch Zeit lässt, die Liebe wird in vielen erkalten, der Unglaube wird überhand nehmen. Man meint manchmal in diesen Tagen, als ob die Welt mit einem Selbstbewusstsein ohnegleichen jede Spur ihrer Würde von sich streift, die sie noch im Wissen um christliche letzte Werte und Güter hatte. Und soll es nicht verwirren. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Wer auf diesen Herrn hat, der kommt. Der ist der, der stehen kann in dieser Welt, der einen Auftrag und einen Dienst tun kann an dieser Welt. Und der für eine Welt, die in der Dunkelheit dahin lebt, ein Positionslicht sein kann, dazu will sie der Herr setzen. Amen.
Wir wollen beten.
Herr Jesus Christus, du hast uns darauf vorbereitet, dass wir nicht erschrecken müssen vor so manchen schweren Erschütterungen unseres Lebens. Und auch vor manchen schweren Katastrophen dieser Welt. Wir können das nicht ausdenken mit unserem Kopf, Herr. Aber du möchtest uns einen Grund geben. Und wir danken dir für dein Wort. Und daran wollen wir uns genügen lassen, dass wir heute unser Leben in deine Hand legen dürfen. Und dass du uns die Schuld durchstreichst und dass du uns annimmst als deine Kinder. Mehr gibt es nicht. Und für dieses große Geschenk danken wir dir, dass wir heute Gewissheit finden dürfen bei dir für Zeit und Ewigkeit, dass du uns heute vollen Frieden schenkst. Herr, gib uns auch Geschick, dass wir dies vielen anderen Menschen weitersagen können. Um uns her leben viele, die verzweifeln am Leben, die keinen Sinn mehr finden, die bedrückt sind unter der großen Last, die sie tragen müssen. Dein Evangelium, Herr, kann sie fröhlich machen, gerade in diesen Adventstagen. Gib doch, dass dein Wort viele erreicht, viele aufweckt, viele fröhlich macht. Und dann rüste du uns zu auf die kommenden Weihnachtstage, dass wir jetzt auch Stille finden und das Große zu erkennen, das wir in dir haben, dass wir dein Eigen sein dürfen und von dir behütet und bewahrt werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.